Mein Name ist Igor Schützow. Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder. Geboren bin ich in schöne Moskau. Ich vermisse meine Heimat sehr, sehr viel. Wer mich kennt, wird jetzt denken, was redet der denn da vorne für einen Quatsch? Das stimmt doch nicht, das ist doch nicht echt. Manche Dinge stimmen, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder. Der Nachname Schützow ist fast richtig. Alle anderen Dinge sind frei erfunden. Aber wie soll jemand, der die Wahrheit nicht kennt, wissen, dass ich jetzt gerade die Wahrheit gesagt habe oder nicht? Wie kann man wissen, was wahr ist, was echt ist? Gold wird zum Beispiel durch Feuer geprüft. Es bleibt nur echtes Gold über. Bei Geld ist die Feuerprobe nicht ganz so gut. Ein echter Geldschein hat bestimmte Merkmale. Sie unterscheiden ihn vom Falschgeld. Und die Geldprüfer, die lernen ganz genau, wie ist der echte Geldschein? Wie ist das Papier? Was hat er für besondere Merkmale? Und sie können normalerweise einen unechten Geldschein ziemlich schnell erkennen. Aber wie ist es mit dem Glauben? Wie ist es mit den Lehren, den Ideologien, die heutzutage auf uns einstürmen? Woran können wir erkennen, was wahr ist, was echt ist, was vielleicht nur halbwahr ist, was eine falsche Lehre ist? Was ist echter Glaube? Wir leben in herausfordernden Zeiten und das war auch schon zu Zeiten von Paulus und Timotheus so. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema echter Glaube in bewegten Zeiten. Und ich lese uns dazu den heutigen Bibeltext aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, die ersten 8 Verse. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke, in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Aus unserem Bibeltext können wir heute 3 wichtige Punkte mitnehmen. Erstens, echter Glaube wurzelt in Jesus Christus. Zweitens, echter Glaube zeigt sich in Dankbarkeit. Und drittens, echter Glaube ist kein Grund zum Schämen. Erstens, echter Glaube wurzelt in Jesus Christus. Der 2. Timotheusbrief beginnt mit der üblichen Grußformel, die besteht aus 3 Elementen, nämlich Absender, Empfänger und der Segensgruß. Absender ist hier der Apostel Paulus, Apostel Jesu Christi. Als Paulus den Brief schrieb, war er in einer sehr schwierigen Situation. Menschlich gesehen würde man sagen, das war die Endstation, das war die Sackgasse, das war aussichtslos, da war Ende im Gelände. Er befand sich in Rom im Gefängnis, er war angekettet, er hatte viel zu erleiden, viele Er sagt sogar hier, alle aus der Provinz Asien hatten sich von ihm abgewandt, hatten ihn im Stich gelassen. Und Paulus war sich sicher, dass er dem Tod entgegengehen würde, dass er bald sterben würde. Es war wohl so um das Jahr 66, vielleicht 67 nach Christus, die große Verfolgung unter Kaiser Nero hatte schon im Sommer 64 nach Christus angefangen. Und wir lesen auch in unserem Brief, im 2. Timotheusbrief, im 4. Kapitel, Verse 6 bis 8a, da steht, da sagt Paulus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Was macht man im Angesicht des Todes? Wofür setzt man seine letzte Kraft, seine letzte Zeit ein? Was hat wirklich Wert in dieser Zeit denn noch? Paulus nutzte diese Zeit, um diesen Brief an Timotheus zu schreiben. Wir haben schon gehört, es war wohl der letzte Brief von ihm. Timotheus befand sich noch in Ephesus. Und im Brief, da kommt immer wieder diese innige Verbundenheit zwischen Paulus und Timotheus zum Ausdruck. Paulus war für den Timotheus wie ein Vater, wie ein Mentor. Timotheus war für den Paulus wie ein Sohn. Er schreibt es hier, mein geliebtes Kind. Es war eine herzliche Beziehung. Und Paulus wollte Timotheus ermutigen. Bleib dran im Glauben, kämpfe für den Glauben. Lass dich nicht verunsichern, verkündige die gute Nachricht. Was auch die Menschen um dich herum alles so sagen und dich davon abhalten wollen. Denn in Ephesus, da gab es große Probleme. Der Tommy hat es schon kurz erwähnt. Die Gemeinde war angegriffen von äußeren Attacken und auch innerhalb der Gemeinde gab es Lehrer mit falschen Lehren. Timotheus war wohl aufgrund seiner zurückhaltenden Art etwas eingeschüchtert, gelähmt. Er brauchte dringend Ermutigung. Aber wie sollte das funktionieren? Paulus saß ja im Gefängnis. Paulus war sich seiner Identität in Jesus sicher. Sein Glaube wurzelte in dem Wissen, ich gehöre zu Jesus, zu meinem Herrn und Erlöser. Ich bin sein Apostel, sein Botschafter. Das war Gottes Wille. Das schreibt er hier auch, durch Gottes Willen. Er war sich sicher, er hatte seine Autorität sich nicht selber angemaßt, das hatte Gott ihm gegeben. Er hatte ihn beauftragt, er hatte ihn berufen. Und daran änderten auch die Ketten nichts. Paulus hatte im Angesicht des Todes eine Ewigkeitsperspektive, eine Perspektive über den Tod hinaus, über den nahen Tod, der ja unmittelbar bevorstand. Er wusste, mit dem Tod ist nicht alles aus. Und darum schrieb er nach der Verheißung des Lebens. Auch diesen kurzen Einschub finden wir schon in den ersten zwei Versen. Verheißung meint in der Bibel immer, dass Gott etwas verspricht. Und wenn da steht, im Leben in Jesus, dann meint es immer dieses ewige Leben. In Jesus ist ewiges Leben. Paulus wusste, die Römer, die werden mir bald mein Leben nehmen. Mein Leben hier auf der Erde ist vorbei. Bald. Aber dann werde ich bei Jesus sein, bei meinem Herrn und Erlöser, in seiner Herrlichkeit. Wow, was für ein Trost, was für eine Geborgenheit in dieser Situation, trotz aller Schmerzen. Und wir haben dann als drittes den Segensgruß, der besteht aus diesen drei Worten, besonders Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Und das ist hier eine Besonderheit in den Timotheusbriefen, nach der Schlachterbibel auch im Titusbrief. Nur dort kommen diese drei Worte vor. Wenn Paulus sonst an Gemeinden schreibt, kommt nur Gnade und Friede vor. Und Gnade ist eine unverdiente Gunst, ein Geschenk. Barmherzigkeit meint Erbarmen, Mitleid. Friede ist die Ruhe, Abwesenheit von Streit, aber auch dieses umfassende Wohlsein. Und da ist oftmals auch diese Ewigkeitsperspektive drin, diese auch vom Hebräerbrief, eingehen in die ewige Ruhe, dann auch eingehen in die Ruhe bei Gott. Paulus wusste, Timotheus in seiner schwierigen Lage in Ephesus und ich in meiner aussichtslosen Lage im römischen Gefängnis, wir brauchen Gottes Barmherzigkeit. Gott ist ein barmherziger Gott. Er lässt uns Menschen nicht in unserer Not allein. Genau darum kam ja Jesus auf unsere Erde. Ja, um uns Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, um genau das auch sagen kann, ich war nahe bei euch, habe alles an eigenem Leibe erfahren. Gott greift immer wieder in Notzeiten ein, er führt aus dunklen Tälern heraus oder auch hindurch bis zum Ende, falls es nicht rausgehen sollte. Aber er ist da, mittendrin. Er ist kein ferner Gott. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch in dieser Zeit geht mit Corona, mit der Sorge um die Zukunft vielleicht, ob ihr Angst habt. Wir Christen haben diese Ewigkeitsperspektive. Wir haben eine lebendige Hoffnung in uns. Und das ist das ist ein sicherer Grund. Das ist keine billige Vertröstung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, weil Jesus lebt. Deshalb haben wir diese Hoffnung in uns. Es ist eine echte Kraft, auch in schwierigen Situationen, sogar im Angesicht des Todes. Und gerade dann ist er da. Wir dürfen wissen, wer sich auf Jesus verlässt, den verlässt er nicht. Oder wie wir letzte Woche gehört haben bei der Predigt von Christoph. Wer das Fundament seines Lebenshauses auf festen Grund baut, wer also seine Hoffnung allein auf Jesus setzt, der hat diese Hoffnung, diese Perspektive, diese Ewigkeitsperspektive. Und der kann auch durch Jesus den Stürmen des Lebens standhalten. Hast auch du diese Ewigkeitsperspektive schon? Diese lebendige Hoffnung in dir, diesen tiefen inneren Frieden, diese echte Hoffnung, all das, was nur Jesus allein schenken kann? Wenn nicht, dann möchte ich dich heute einladen. Fang an diesen großen Gott, der dich erlösen möchte, zu glauben. Wir können gerne ins Gespräch kommen darüber, nach der Predigt, nach dem Gottesdienst. Paulus hatte jedenfalls diesen Blick über den Tod hinaus. Aber die Grundlage dafür war seine Identität in Jesus. Er war verwurzelt in Jesus. Wer bin ich in Jesus? Wer darf ich in Jesus sein? Es ist immer wieder wichtig, dass wir uns daran erinnern. Was haben wir in Jesus? Wer sind wir in Jesus? Wir haben unsere Identität in Jesus. Wir sind berufen, seine Gottes Kinder zu sein. Wir sind beauftragt, seine gute Nachricht weiterzugeben. Echter Glaube wurzelt in Jesus Christus. Ein zweiter Punkt. Echter Glaube zeigt sich in Dankbarkeit. Paulus war ein dankbarer Mensch. Und das kommt zu Beginn seiner Briefe immer wieder klar zum Ausdruck. Entweder, also nach dieser normalen Einleitung, also mit dem Gruß, kommt normalerweise ein Lob Gottes oder ein Dank. Und so auch hier. Und hier werden zwei Dinge besonders betont in diesen Versen 3-5. Beide haben mit Beziehungen zu tun. Zum einen Dankbarkeit für Glaubensvorbilder und auch Dankbarkeit für die herzliche Verbundenheit mit Timotheus. Paulus war erstens dankbar für Glaubensvorbilder. Für ihn war der Glaube der Vorfahren wichtig. Er konnte sagen, ich habe Gott von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen gedient. Das hat er übrigens auch bei seiner Anhörung vor dem Sanhedrin, also vor dem Hohen Rat, dem höchsten jüdischen Gericht gesagt. Apostelgeschichte 23. Das hat er auch vor dem Statthalter Felix gesagt, Apostelgeschichte 24. Und das galt wohl auch für die Zeit vor seiner Bekehrung. Also wo er die Gemeinde Jesu noch verfolgte. Denn dieses reine Gewissen meint hier nicht Gottes objektive Beurteilung des Herzens oder des Charakters. Es ist eher was Subjektives. Paulus wollte immer sein Bestes für Gott geben. Das war vor seiner Bekehrung so und erst recht nach seiner Bekehrung. Er konnte für sich selbst sagen, dass er Gott mit reinem Gewissen gedient hat. Und was verstand Paulus unter Gott dienen? Das sehen wir in Römer Kapitel 12. Es war letztlich ein Lebensgottesdienst, ein Leben, ein Gott dienen mit dem ganzen Leben. Das ganze Leben hingeben für Jesus. Aber der Glaube der Vorfahren war nicht nur für Paulus wichtig, sondern auch für Timotheus. Seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike wurden von Paulus sogar namentlich erwähnt. Warum? Weil sie einen vorbildlichen Glauben hatten. Ihr Glaube war, wie heißt es hier, ungeheuchelt. Das heißt echt, es war ein echter Glaube. Etwas Authentisches. Etwas Wahres. Ihr Glaube war vorbildhaft. Und ungeheuchelt meint von dem griechischen Wort her eigentlich, also dieses, das, was dahinter steckt, der Sinn, unerfahren in der Kunst des Schauspielens. Also keine guten Schauspieler. Der Glaube war wirklich echt. Es war nichts Geheucheltes, nichts Gespieltes, nichts Verstelltes. Wie ist es bei euch? Habt ihr solche Glaubensbilder, Vorbilder in eurem Leben gehabt? Menschen, die euch die gute Nachricht von Jesus weitergesagt haben, die euch den Glauben ganz praktisch auch vorgelebt haben, die euch an die Hand genommen haben, die euch die gute Botschaft nahegebracht haben. Bei mir war es meine Mutter. Sie hat mir und meiner jüngeren Schwester schon von klein auf die biblischen Geschichten vorgelesen. Sie hat regelmäßig mit uns gebetet, auch gerade abends, aber auch so tagsüber, auch morgens, wo wir noch nicht in der Schule waren, sie mit uns in diesen Tag gestartet. Es war ihr ganz wichtig. Mein Vater ist dann erst später zum Glauben gekommen. Meine Eltern waren in der evangelischen Kirche und der Pfarrer dort, das war mein Taufpate, er hat einmal zu mir gesagt, Alexander, ich bete jeden Tag für dich. Und das war keine fromme Floskel, der hat das wirklich getan. Der hat es ernst gemeint. Dann war es meine Jungschertante, die Tante Christel. Es war ein Prediger, der Redner auf einer Jungscherfreizeit, der mich zum Glauben an Jesus eingeladen hat, der einfach mich ermutigt hat, diesen Schritt zu gehen. Ich war 8 Jahre alt. Später dann auch im Zivildienst, wo ich bei psychisch Kranken in einem christlichen Werk mitgearbeitet habe. Da war es der Leiter der christlichen Rehabilitation, wo ich auch gesehen habe, wie er lernt, mit diesem ganzen Druck umzugehen, diese Lasten zu tragen, die da waren. Und sie alles und noch viel mehr waren Vorbilder in meinem Glauben. Ich durfte sehen, wie leben sie ihren Glauben. Ich durfte im Glauben wachsen, wofür ich jetzt sehr dankbar bin. Habt ihr solche Menschen in eurem Leben gehabt oder habt ihr sie noch? Dann seid für sie dankbar. Und noch viel mehr. Seid auch selber anderen Vorbilder im Glauben. Ein Beispiel, ihr Eltern, achtet eure Aufgabe der Erziehung und der Prägung eurer Kinder nicht gering. Lasst euch von außen, von unserer Gesellschaft nicht diesen Druck machen, der heute so herrscht. Ja, wenn ein Kind geboren ist, geh möglichst früh arbeiten, gib dein Kind möglichst früh ab, gib dein Kind möglichst lange ab. Nein, lasst euch von diesem Druck nicht zwingen. Ich habe jetzt von einer jüngeren Familie gehört in der Schweiz, da hat der Arbeitgeber, glaube ich, schon vor der Geburt gesagt, ja, nach 2 Monaten bist du aber eh schon wieder da. Ne? Und er hat immer wieder gesagt, kommst du. Und nach 2 Monaten sollte die Mutter wieder arbeiten gehen. Nein, gebt diesem Druck nicht nach. Die ersten Zeiten im Leben eines Kindes sind die wichtigsten, die prägendsten Zeiten. Seid also dankbar für die Glaubensvorbilder. Der zweite Unterpunkt hier ist Dankbarkeit für die herzliche Verbundenheit mit Timotheus. Die Verbundenheit zwischen Timotheus und Paulus wird in diesem Brief immer wieder deutlich. Es kommt immer wieder zum Ausdruck. Paulus betete regelmäßig, inständig für Timotheus im Alltag, alle Tage. Er sagt Tag und Nacht, immer wenn er an ihn dachte. Paulus wollte Timotheus wiedersehen, dann würde er sich freuen. Im Kapitel 4 erwähnt das sogar 2-mal. Komm schnell zu mir. Er wollte ihn vor seinem Tod noch einmal sehen. Timotheus hatte beim Abschied von Paulus geweint. Daran dachte Paulus. Es war diese Tränen von Timotheus, die waren ihm in dieser schweren Situation sogar eine Ermutigung. Er hat daran zurückgedacht und sagt, jetzt haben alle mich verlassen. Aber ich weiß, der Timotheus, der hat damals geweint, der ist mit mir verbunden. Auch wir können dankbar sein. Dankbar für die Beziehungen, die wir zu unseren Glaubensgeschwistern haben. Pflegt diese Beziehung. Echter Glaube zeigt sich in Dankbarkeit. Und der dritte Punkt, echter Glaube ist kein Grund zum Schämen. Paulus war davon überzeugt, dass Timotheus diesen ungeheuchelten, diesen echten Glauben hatte. Aber offenbar war Timotheus durch die äußeren Umstände irgendwie eingeschüchtert, verunsichert. Paulus, sein geliebter Mentor im Gefängnis. Druck von Menschen außerhalb der Gemeinde. Und auch in der Gemeinde gab es Auseinandersetzungen, Streit, falsche Lehren kamen hoch. Timotheus war wohl zögerlich. Sein Glaube zeigte sich nicht so, wie es für die Gemeinde in Ephesus nötig gewesen wäre. Darum wollte Paulus Timotheus Mut machen. Und wir lesen in diesen Versen folgende Dinge. Erstens, Paulus erinnerte Timotheus daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Gnadengabe ist ein unverdientes Geschenk. Sie kommt von Gott. Gott allein ist der Geber aller guten Gaben, so wie wir es im Jakobusbrief gehört haben, Jakobus 1, Vers 17. Anfachen meint erwecken, die Flamme eines Feuers wieder auflodern lassen. Ich hatte mir vor einiger Zeit noch mal Kohlebriketts gekauft. Ich dachte, vom Wetter wird es ja noch mal einigermaßen passen. Da stand drauf, extrem heiß und sehr wenig Rauch. Ich sage, Mensch, das hört sich gut an, das nehme ich mal mit. Genau das, was ich brauche, so dachte ich. Als ich dann beim Grillen war, da gab es wenig Rauch, super. Es war die Hitze schön hoch, auch super. Aber dann gab es ein Problem. Die Temperatur ging auf einmal ganz schnell zurück und wir konnten gar nicht mehr richtig grillen. Es war irgendwie gar keine Glut vorhanden richtig. Wir konnten die Kohle nicht mehr anfachen und irgendwas stimmte nicht. Wir mussten die Cevapcici letztlich dann in der Pfanne braten. Es war nicht so das Grillen, was ich mir vorgestellt hatte. Aber genau das ist hier nicht gemeint. Die Kohle war aus bei dem Feuer, aber hier war die Glut noch vorhanden. Das Bild, was dahinter steckt. Die Gnadengabe war noch da. Die Gnadengabe, die in dir ist, sagt Paulus. Sie sollte wieder angefacht werden. Was für eine Gnadengabe war das? In beiden Timotheusbriefen wird immer wieder die gesunde Lehre betont. Timotheus wurde aufgefordert, tu das Werk eines Evangelisten. Immer wieder wurde er ermutigt, lehre, predige das Wort. Egal, ob es passt oder nicht. Pass auf die richtige Lehre auf. Timotheus hatte wohl eine besondere evangelistische Lehrgabe erhalten. Wie hatte er sie erhalten? Paulus sagt hier, durch das Auflegen der Hände seiner Hände. Das Thema Handauflegung spielt bei uns ja nicht so eine große Rolle. Damals unter den ersten Christen war das etwas anders. Wir können im Hebräerbrief im 6. Kapitel in den ersten beiden Versen lesen, dass unter anderem die Lehre von einem Handauflegen eines der wesentlichen Themen war, die damals gelehrt wurden. Es wurde wohl oft praktiziert. Ja, wie war es jetzt bei Timotheus gewesen? Zuerst natürlich, Gott war der Geber aller guten Gaben. Also ich sage da ja auch Gottes Gnadengabe. Gott ist letztlich der Urheber. Paulus war letztlich nur das Werkzeug durch das Auflegen meiner Hände, sagte. Dann lesen wir im 1. Timotheusbrief in Kapitel 4, Vers 14, dass auch die Ältesten irgendwie damit dabei waren. Da steht aber nicht durch, sondern mit Handauflegung bei den Ältesten. Vielleicht waren es die Ältesten von Lystra, von der Heimatgemeinde oder von Ephesus, ist nicht ganz klar. Und es hatte vorher eine Weissagung, eine Prophetie gegeben im Leben des Timotheus. Das wird aber jetzt da auch nicht weiter ausgeführt. In Vers 7 sehen wir dann einiges über Gottes Geist in uns. Aussagen über Gottes Geist in uns. Paulus begründete seine Aufforderung an Timotheus. Lieber Timotheus, fache die Gnadengabe wieder an, fache das Feuer wieder an. Die Gnadengabe, die in dir ist. Halte dich nicht ängstlich zurück. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Und Furchtsamkeit meint hier so viel wie Feigheit oder Ängstlichkeit, sondern Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht gegeben. Kraft, im Griechischen Dynamis, meint hier Macht, Vollmacht oder auch Fähigkeit. Liebe ist hier die Agape, griechisch Agape. Es meint diese aufopfernde, diese sich verschenkende Liebe. Die Liebe, die den anderen höher achtet als sich selbst, die nicht zuerst an sich selbst denkt, sondern an den anderen. Und Zucht meint Besonnenheit. Der Heilige Geist macht aus den Menschen, die er erfüllt, Menschen, die besonnen sind, die beherrscht sind, die nüchtern sind. Wir werden vom Heiligen Geist in Zucht genommen. Das heißt, Gott erzieht uns. Das zeigt uns aber auch gleichzeitig, wir sind noch nicht fertig. Wir sind hier noch nicht am Ende. Wir brauchen immer wieder neu auch diese Korrektur auf unserem Lebensweg mit Jesus. Ich möchte noch einmal auf unsere jetzige Situation zurückkommen. Auch als Gemeinde haben wir Einschränkungen durch Corona. Ich weiß, dass dieses Thema auch unter uns in der Gemeinde ganz unterschiedlich gesehen wird. Aber ich möchte euch ermutigen, egal wie ihr zu diesem Thema steht, lasst uns als Glaubensgeschwister zusammenstehen. Lasst euch keine Angst machen. Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben. Das heißt nicht, dass wir jetzt ganz leichtsinnig sein sollten. Lasst uns vielmehr unseren Blick davon wegwenden. Lasst uns den Blick darauf richten, dass wir einander ermutigen, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir im Vertrauen auf den Herrn vorwärts gehen, dass wir nicht streiten, dass wir nicht Parteiungen bilden, einander nicht richten. Wie denkt der denn über Corona? Das kann's ja wohl nicht sein. Nein. Lasst uns nicht durch einen kleinen Virus auseinanderbringen, sondern gemeinsam auf Jesus schauen. Und ich glaube, dass wir, so wie der Paulus geschrieben hat an den Timotheus und extra dieses Wort Barmherzigkeit einfügt, ich glaube, dass auch wir bei uns viel Barmherzigkeit brauchen füreinander, viel Verständnis füreinander, Gebet füreinander, dieses Einstehen füreinander. Dadurch wird Jesus geehrt. Ich glaube, dass es eine große Herausforderung ist, auch für die Christen, auch in dieser Sache, in dieser wichtigen Angelegenheit zusammenzustehen und sich dadurch nicht auseinander, nicht spalten zu lassen. Kommen wir zum letzten Vers, Vers 8. Da geht es um das Schämen. Nach allem, was Paulus bisher gesagt hatte, die ersten 7 Verse, beginnt er diesen letzten Vers aus unserem Abschnitt jetzt mit dem Wort so. So schäme dich nicht. Als Kind war ich ziemlich schüchtern und zurückhaltend gewesen und meistens hatte ich keinen Grund zum Schämen. Aber in der Schule, als ich in der 3. Klasse war, Volksschule, Grundschule in Deutschland, da gab es doch mal einen Grund, wo ich mich geschämt habe. Sicher gab es öfter Gründe, aber nicht ganz so oft. Unsere Lehrerin kam zu spät und ich habe die Chance genutzt, bin mit einem türkischen Jungen aus dem Fenster gesprungen. Natürlich kam sie gerade in dem Moment, hat uns erwischt und wir durften dann eine Strafarbeit schreiben mit dem Thema, wie verhalte ich mich in der Schule? Also schön offen gestaltet, schön, darf sehr umfangreich sein. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Ich habe mich so geschämt, dass ich meinen Eltern nichts davon gesagt habe. Ich habe das immer irgendwo in einer Lade gehabt und habe dann, wenn die Luft rein war, ein bisschen weiter gekritzelt und dann schnell wieder weg. Und irgendwann war es dann fertig. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Paulus nannte 2 Gründe, wofür Timotheus sich nicht schämen sollte. Erstens, Timotheus sollte sich nicht für die Verkündigung des Evangeliums von Jesus schämen. Mutig sollte er diese beste Botschaft der Welt weitergeben oder sogar bereit sein, dafür zu leiden. Bei diesem Punkt werden wir nächste Woche mehr hören vom Gerhard. Und zweitens sollte sich Timotheus nicht für Paulus schämen. Viele Gläubige hatten das getan, wir haben schon gehört. Sie hatten Paulus verlassen, im Stich gelassen, hatten sich abgewandt von ihm. Paulus wusste aber, ich bin sein Gefangener. Dieses kleine Wort sein, das drückt so viel aus. Auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin. Paulus wusste, ich bin kein Spielball vom mächtigen römischen Imperium, sondern ich bin in der Hand des allmächtigen Gottes. Nicht das mächtige Imperium, sondern der allmächtige Gott bestimmt meine Reise. Bestimmt, wann ich hier von dieser Erde abtrete. Ihr Lieben, und genau das dürfen auch wir wissen. Wir sind niemals einem blinden Schicksal ausgeliefert. Unser Leben liegt allein in der Hand des allmächtigen Gottes. Und das ist ein Trost, das ist ein Wissen, das übersteigt unseren Verstand. Auch wenn scheinbar alles drunter und drüber geht, wenn kein Licht am Ende des Tunnels ist, wenn unsere die Umstände so schwierig, so erdrückend sind, wenn Ängste, Sorgen, Nöte, Einsamkeit, vielleicht psychische Probleme, Existenzängste, berufliche Herausforderungen da sind. Genau dann ist auch Jesus da, mittendrin, bei dir und bei mir, mitten in den Stürmen unseres Lebens. Paulus wusste das. Er hatte dieses Wissen in sich. Wir werden aufgefordert und ermutigt. Lebt euren Glauben, trotz aller widrigen Umstände. Seid echt. Lasst euch nicht von den äußeren Umständen bestimmen und einschüchtern. Schämt euch nicht für die Botschaft von Jesus. Echter Glaube ist kein Grund zum Schämen. Ich fasse zusammen. Wir können heute drei Dinge mitnehmen. Erstens, echter Glaube ist verwurzelt in Jesus Christus. Das ist das Fundament, die Basis unseres Lebens. Das wusste auch Paulus in seiner schwierigen Situation. In Jesus allein haben wir unsere wahre Identität. Zweitens, echter Glaube zeigt sich in Dankbarkeit. Wir können dankbar sein für die Glaubensvorbilder, für die Menschen, die uns von Jesus erzählt haben, die uns den Glauben nahegebracht haben. Und wir können dankbar sein auch für die Glaubensgeschwister, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Und drittens, echter Glaube ist kein Grund zum Schämen. Gott hat uns ausgerüstet mit allem, was wir brauchen. Er hat uns seine Gnadengaben gegeben, die wir zum Dienst für ihn und für andere einsetzen dürfen. Er hat uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Wir haben von unserem großen Gott wirklich alles erhalten, alles, um in allen Stürmen unseres Lebens standhalten zu können. Echter Glaube in bewegten Zeiten. Amen.